Habe ich gedacht, haben wir das schon wieder? Ich habe schon mal als letzte Essen gekriegt und da mussten alle auf mich warten. Aber ich habe gedacht, so ist es halt. Ne? Und dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich doch ein schönes Gefühl. So, ohne dich läuft hier nichts. Ne? Und dann sagte mir der Heilige Geist so, ne, das ist so der, der immer mir alles zuflüstert, Marit, ohne dich läuft hier eigentlich eine Menge. Auf dich kommt es gar nicht an. Es kommt auf mich drauf an. Und weil es eben auf ihn drauf ankommt, wie dieser Morgen hier heute wird, möchte ich jetzt am Anfang ein Lied singen. Ich schreibe seit meinem 16. Lebensjahr Lieder. Früher waren die mehr gesellschaftspolitisch, weil ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin. Und später habe ich so meine Lieder auch mehr Gott gewidmet. Ja, und ich möchte es einfach singen, weil es eine Art Gebet ist am Anfang. Du hast mein Herz geheilt, nur du. Kein anderer konnte das tun, nur du, mein Herr. Du hast mich frei gemacht von Bitterkeit, von Zwietracht, Ärger, Neid und Streit. Ja, du, nur du gabst meinem Herzen Ruh, weil ich dir mein Vertrauen schenkte, deiner Kraft. Dein Wort hatte die Macht, hat Heilung mir gebracht. Mein Leben verändert, schloss meine Wunden sacht. Drum gib mir Ohren, dich zu hören, mein Gott. Mach du mein Herz ganz weit für das, was du mir jetzt sagen willst, was du mir versprichst, der du mich suchst und unterlass. Ja, du, nur du gibst unseren Herzen Ruh, wenn wir dir jetzt mehr vertrauen als allem um uns rum. Denn dein Wort ist, hat die Kraft, die Freiheit schafft und Leben verändert und Neues dann erwacht. Und Neues dann erwacht. Drum gib uns Ohren, dich zu hören, oh Gott. Mach unser Herz bereit für das, was du uns sagen willst, was du uns versprichst, der du uns suchst und unterlass. Komm, Herr Jesus, denn du, nur du gibst unseren Herzen Ruh. Wenn wir dir jetzt mehr vertrauen als allem um uns rum. Ja, du, nur du schließt alle Wunden zu. Wenn wir dir jetzt mehr vertrauen als allem in uns drin und auch als allem in uns selbst. Ich stelle mich kurz vor. Oh, jetzt brauche ich hier wieder Saft, genau. Marit Magdalena. Marit ist die skandinavische Form von Maria. Meine Mutter hat damals in der Schwangerschaft ein Buch gelesen, das ist von Axel Hambrius, das heißt Marit. Und das handelte von einer alleinerziehenden Mutter, die durch so viele Schwierigkeiten gegangen ist. Und manchmal ist es ja so, ne, dann plötzlich wird das Leben genauso, wie es im Buch ist, ne? Also man, Namen haben tatsächlich, davon bin ich überzeugt und das zeigt auch die Bibel, von der ich glaube, dass sie eine große Bedeutung hat, weil sie wirklich uns zeigt, wie Gott ist, uns auf den uns offenbart sein Wesen, vor allen Dingen auch im Neuen Testament durch Christus, dass es einfach die Wahrheit spricht. Und dort sieht man immer wieder, dass welche Bedeutung Namen haben. Ja, da gibt es zum Beispiel die Maria Magdalena, ne? Meine Namensvetterin. Und das war eine Frau, die ist durch viele Belastungen gegangen, die war echt belastet, die war von Dämonen besessen, die wurde befreit durch Jesus. Und als sie dann endlich in Freiheit war, frei von Gebundenheiten, da hat er gesagt zu ihr, geh hin zu den Jungs und verkündige ihnen. Das war die erste Evangelistin und ich dachte, das hat auch was mit meinem Leben gemeinsam. Und ja, so bin ich halt als Marit Magdalena auf die Welt gekommen, als zweites Kind in eine Pastorenfamilie. Wisst ihr, und wenn ich heute hier so stehe, ja, und ihr meine Geschichte von damals hört, ich glaube schon, dass viele sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das hat Gott aus ihrem Leben gemacht. Wisst ihr, heute bin ich Frau eines Pastors, wir leiten zusammen eine Gemeinde. Das hätte ich nie gedacht früher, vor allen Dingen mitten in dem Chaos nicht, ja, wenn ihr gleich die Geschichte hört. Mein Mann ist Allianzleiter, also wir sind in so einem Leiterteam von verschiedenen Pastoren in unserem Kreis bei Paderborn. Und es macht richtig Freude. Wir leiten auch das Chapter von Christen im Beruf im achten Jahr jetzt dort. Und all diese Dinge habe ich mir nie erträumen lassen und schon gar nicht, dass ich mal kinderreich werde. Ja, an dem Tag, wo wir eingesegnet wurden für dieses Chapter, da hatte ich so einen Nachzügler noch und ein paar erwachsene Kinder waren noch zu Hause. Und da sagte einer, der hatte so eine prophetische Gabe von Gott, der sagt, der grinste uns immer so an, der grinste immer. Und ich sage, warum grinst der so? Ich habe ein Bild von euch gesehen, ich sehe euer ganzes Haus voller Kinder. Und wir so, nee. Das kann nicht sein. Aber er hatte recht. Also inzwischen ist es so, als ich meinen Mann kennenlernte, hatte er 3 Kinder. Davon war 1 ein Pflegekind. Die waren dann aber schon schnell erwachsen. Und bei mir war es so, ich hatte 4 leibliche Kinder. Und gemeinsam haben wir dann nochmal 4 Pflegekinder aufgenommen. Also mein Mann hat 7 Kinder, ich 8. Gemeinsam sind es aber nur 11. Ja, und ich arbeite in der psychiatrischen Pflege und früher war ich da Patientin, jetzt darf ich da selbst arbeiten. Ich habe noch eine Ausbildung in der Diignis-Klinik gemacht zur christlich-psychologischen Beraterin und bin im Moment in Flotow zur Traumatherapeutin in Schulung. Also ihr merkt, ich kriege einen Hals nicht voll. Nebenbei mache ich über die Volkshochschule Trampolinkurse, so auf so hochelastischen Mini-Tramps. Ja, das ist richtig klasse. Da schreiben die in der Volkshochschule in ihr Heft Musik für Körper, Geist und Seele. Im Anschluss gibt es einen geistigen Impuls und so. Ich finde das toll, dass die das so reinschreiben. Aber die Leute, die sind trotzdem manchmal geschockt, wenn die kommen, weil da geht es in jedem Lied um Gott und um Jesus. Und dann hüpfen sie danach und dann bei Holy, Holy heben alle ihre Hände. Und ich staune einfach nur immer, was Gott da macht. Da geht es in einem Lied um Vergebung. Da steigt plötzlich heulend eine Frau vom Trampolin. Und dann hat man kann man mit ihr reden. Und ich habe Wunder erlebt, wie Leute von Tumoren geheilt wurden, von den Leuten, die nie vorher von Gott gehört haben, einfach weil sie bereit waren, dass ich ihnen dort die Hände aufgelegt habe. Also ein Knoten aus dem Hals, ein Tumor im Kopf. Sie haben dann nichts mehr gefunden, als sie operiert wurde. All solche wunderbaren Dinge darf ich erleben mit Gott, einfach weil ich irgendwann mal gesagt habe, hier bin ich stelle mich dir jetzt zur Verfügung. Du hast mich geheilt, jetzt darfst du mich gebrauchen. Und jetzt möchte ich aber zum Anfang kommen, wie mein Leben so ausgesehen hat. Ich bin, wie gesagt, das zweite Kind einer Pastorenfamilie, evangelischer Pastor in der ehemaligen DDR, groß geworden, bis zu meinem 8. Lebensjahr. Meine Eltern waren aber alles andere als irgendwie heilig, ja. Die haben sich ständig gestritten. Meine Mutter hat eigentlich nur den Pastor gesehen, ja, der ihr empfohlen wurde, Mensch, der ist alleinstehend, ne? Ist schon mal durch eine gescheiterte Ehe gegangen, nimm den doch, ne? Und meine Mutter hat den Pastor gesehen. Meine Mutter, ziemlich emotional instabile Persönlichkeit, hat sich gedacht, jo, das mache ich. Und er hat gedacht, die Frau muss ich retten, die Kleine, die, ne? So. dass das in die Hose ging, das war keine gesunde Beziehung, keine Beziehung auf Augenhöhe. Das war, glaube ich, schon klar. Ich musste als Kind mit ansehen, wie da Fetzen geflogen sind, Türen eingetreten wurden. Also sehr hysterisch war meine Mutter früher, emotional aufbrausend. Und dann hatte ich hinterher immer als kleines Mädchen zu tun, beide wieder zusammenzuführen. Ich fühlte mich so richtig für ihr Glück verantwortlich. Ja, erst zu meiner Mutter gerannt und getröstet, dann zu meinem Vater gerannt. Und es war wirklich, also wenn so Kinder damit zu tun haben, der Tröster ihrer Eltern zu sein, das ist etwas, was man ja auch emotionalen Missbrauch nennt. Aber die Eltern sind ja so mit sich selbst beschäftigt. Das macht ja keiner mit Absicht. Ne? Niemand, der geboren wird, nimmt sich mal vor, also wenn ich mal groß bin, dann missbrauche ich mein Kind als Tröster oder so. Ne? Also dafür gibt es ja jemand anderen. Ne? Aber das, wenn wir in so einer Gottesferne leben, dann wissen wir viele Dinge nicht. Und es gibt tatsächlich Pastoren, die gar nicht wirklich mit Gott unterwegs sind. Da gibt es eine Menge. Und meine Eltern waren solche. Die sind so fromm irgendwie auf so einer frommen Schiene gewesen, haben aber überhaupt keine Kraft gehabt. Ja, weil ich glaube, die haben die frohe Botschaft vom Kreuz genauso wenig verstanden wie ich all die Jahre. Ja, das gibt es und das gibt es nicht selten. In der DDR bin ich auch so ein Außenseiter gewesen, weil ich war nicht bei diesen Jungpionieren, auch nicht in der Freien Deutschen Jugend. Und da konnte ich mich noch so anstrengen. Ich war Klassenbeste nachher. Ich hatte wirklich nur eine 2 auf dem Zeugnis, alles 1 und habe gedacht, jetzt müssen sie doch irgendwie dich auch mal anerkennen. Nein, ich durfte nicht beim Fahnenappell nach vorne. Nein, ich bekam keine Auszeichnung, weil ich war ja nicht bei den Jungpionieren und auch nicht bei der FDJ. Und das habe ich immer deutlich zu spüren bekommen, zumal ich auch kein Abitur machen durfte nachher dort. Und es war für mich, ich habe gedacht, also mit Glauben, das ist eigentlich nicht so eine tolle Sache, weil man hat ja dadurch nur Nachteile. Ne? Es kam, wie es kommen musste. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Mein Vater ist dann mit einer Konfirmandin durchgedreht. Die war dann 17 nachher. Und meine Mutter ist mit uns in eine Frauenmissionsbibelschule gezogen. Da waren nur Frauen und es war sehr fromm, da gab es eine Oberin, die hat gebimmelt und dann durften wir erst anfangen zu essen und da so, ne, ihr könnt euch vorstellen, ne, das war auch nicht so gerade was für Kinder. Ne? Und ja, ansonsten war es da ganz nett, ein riesengroßes Tal, wo wir spielen konnten und trotzdem, ich hatte eine Mutter, die so emotional instabil war, die hat sich dann den Hausmeister verliebt, dann musste ich immer Briefchen zu ihm tragen, dann ist er nachts über unseren Balkon gestiegen, hat sich heimlich mit ihr getroffen, dabei war der verheiratet, dann ging das in die Brüche, obwohl sie immer gebetet hat, Herr, schenk mir doch diesen Mann. Na, das ist ja auch schon irgendwas schräg, ne? Wenn man eigentlich mit Gott lebt, weiß man, dass das ja eigentlich nicht sein Wille ist und dass er nur Gebete beantwortet, die seinem Willen entsprechen. Ne? Und ja, auf jeden Fall bin ich da so in was reingeraten, dass ich ständig, hat sie sich in irgendeinen Mann verliebt und das war dann so eine ungesunde Bindung. Mal war es ein Alkoholiker, der sie dann auch nicht gut behandelt hatte und ich war immer so dieser Zubringer dieser Briefchen und habe dann wieder ihre Tiraden austragen dürfen. Mein Bruder, der ist so ein, der hat sich verkrochen. Das ist so einer gewesen, der hat alles in sich reingefressen. Ja, und irgendwann war der Tag da, meine Mutter wurde operiert im Krankenhaus. Sie sah ja auch echt ganz hübsch aus. Und da kam dieser Orthopäde, der Chefarzt, und der fand meine Mutter, glaube ich, ganz nett. Der hat ihr dann Blumen nach Hause gebracht. Und irgendwann kam der Tag, als er mich als Teenager sexuell missbrauchte. Das war für mich, ja, wie soll ich sagen, als Teenager, wenn man nach Liebe hungert, weil man die ja zwar immer versucht hat, anderen zu geben, aber nie selbst so richtig bekommen hat, war das so ein Gemisch. Auf der einen Seite habe ich mich dreckig und schlecht und schlimm gefühlt, auf der anderen Seite war da so etwas wie, ich werde gesehen, ich werde geliebt, ich werde gebraucht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand nachvollziehen kann, weshalb man sich so überhaupt auf sowas einlassen kann. Und trotzdem fühlt man sich hinterher so schmutzig. Und das Ganze wurde noch viel schlimmer, als er mich eines Tages fallen ließ. Weil da gab es ja nicht nur mich, da gab es ja auch noch eine Frau und eine Familie. Und Zuvor hatte er ja, wie gesagt, ein Verhältnis mit meiner Mutter und diese Geschichte hat uns komplett auseinanderdividiert. Und ich wollte am liebsten mit 16 raus, nur noch raus von zu Hause, weil ich habe es da einfach dann schon lange nicht mehr ausgehalten, weil ihr könnt euch vorstellen, ich habe dann auch zu meiner Mutter gesagt, mein ganzes Herz hat sich verändert, ich war verbittert, ich habe gesagt, dich hat er nie geliebt, er liebt mich und so und all diese Geschichten, die haben uns komplett entzweit und bis ich dann, wie gesagt, auch im selben Boot saß wie sie, fallen gelassen wurde. Aber auch da war zwischen uns schon sehr viel kaputt. Ich wollte auch nur noch aus dieser Frömmigkeit da raus, aus dieser Bibelschule da raus. Ich wollte mit all dem nichts mehr zu tun haben. Ich dachte, wenn Gott sowas zulässt, dann will ich auch damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und meine Mutter ist sowieso scheinheilig, dass die den ganzen Mist überhaupt mitmacht und da passiert ja eh nichts. Ne? Gott hört ja Gebete gar nicht. Ne? Und so kraftlos als Christ, dann kann ich darauf auch verzichten. Das waren so meine Gedanken damals dazu. Und dann Diskothek, Tanzen, all solche Sachen kannte ich gar nicht. Ja? Und plötzlich fuhr aber mal so von der Bibelschule Malche, so hieß das da in der ehemaligen DDR, die gibt es hier übrigens in Porta Westfalica auch im Westen. Da ist einer meiner Kinder schon zur Bibelschule gewesen. Auf jeden Fall, von dort war es immer ein langer Weg bis zur Stadt. Und ging ich so eine Chausseestraße entlang und plötzlich hielt da so ein Motorradfahrer neben mir, der sah ganz gut aus und ich war so 17 und der sagte, du bist mir schon oft aufgefallen, ne? Hast du nicht mal Lust mit zur Diskothek zu kommen, tanzen und so? Ich sag, ja, warum eigentlich nicht und fühlte mich eigentlich geehrt. Ich habe mich ja wirklich schmutzig, dreckig und so fallen gelassen, wertlos gefühlt und das wertete mich irgendwie auf. Aber noch viel mehr wertete es mich auf, als er mich dann mitnahm und mich allen vorstellte und ich mitkriegte, das war der Jugendclubleiter in dem Ort. Wow, habe ich gedacht. Der will dich? Wow, und ich kriegte mit, das war der stadtbegehrteste Junggeselle überhaupt. Und ich, da ist in mir richtig, ne, ich fühlte mich schon viel besser. Und ja, und dann habe ich nur noch einen Gedanken gehabt, den musst du dir irgendwie angeln. Ihr müsst wissen, in der ehemaligen DDR ist es echt schwer gewesen, wenn man nicht gerade Kontakte hatte zur Staatssicherheit oder Eltern hatte, die astrein waren, also SED oder sonst was, da hatte man keine Chance von zu Hause rauszukommen und auszuziehen. Man musste entweder verheiratet sein oder irgendwie Beziehungen haben. Und ich habe mitgekriegt, der Vater arbeitet bei der Staatssicherheit von ihm. Ne? Später habe ich erfahren, er selber ist auch bei der Stasi gewesen, aber inoffiziell. Aber das war meine Chance. Ne? Ich wusste, hier habe ich Beziehungen, hier habe ich alles, jetzt brauche ich nur noch ein Kind. Ne? Gesagt, getan, ich habe mich mit diesem jungen Mann eingelassen und wurde schwanger. Dann, wir haben eine tolle Wohnung bekommen, klar, Beziehung, schöner Plattenbau, im Osten war das schon ganz viel wert, wenn man da für 70 Mark drei Zimmer, Küche, Bad bekam. Ne? Und jeder hat mich beneidet, ne? Und dann noch schwanger und dann mit dem verheiratet. Aber er kam nächtelang nicht nach Hause. Er hat dann immer gesagt, es ging so lange bei der Disco. Und ich sage, ja, aber dann kannst du doch wenigstens um 3 kommen oder so. Oder er kam nicht nach Hause und immer neue Ausreden. Und ich habe da so schwanger, wie ich war, geweint. Und eines Tages bekam ich einen Brief vom Hautarzt mit einer Vorladung. Ich denke, was wollen die denn jetzt von dir? Und als ich dann in den Warteraum kam, da saßen Frauen aus meinem Hausaufgang, ne, so Plattenbauten, ne? Die kannte ich alle und ich kannte einige auch aus der Diskothek, die da saßen. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Eine war auch schwanger. Und als ich dann dran war, sagte man mir, dass ich geschlechtskrank bin durch meinen Mann. Und all die Frauen hatten mit ihm auch etwas. Und das war so demütigend und ich erfuhr auch, dass ich nicht mal die Einzige war, die von ihm ein Kind erwartete. Und was das mit einem macht, ich war wieder in dem alten Ding drin. Ich wollte nicht mehr leben. Ich habe schon damals als Teenagerin versucht, mir das Leben zu nehmen. Und dieser Arzt, der mich missbraucht hat, hat das versucht zu vertuschen, hat mir eine Infusion angehangen, hat mich zum Erbrechen gebracht und hat das dann irgendwie vertuscht. Der hat sich später übrigens selber das Leben genommen, hat eine Auspuffanlage ins Auto gelegt und hat sich vergast. Ich glaube, der konnte mit seiner ganzen Schuld nicht mehr umgehen. Wenn wir nicht wissen, wohin mit unserer Schuld, kann das manchmal echt übel enden. Auf jeden Fall habe ich mich da wirklich ganz mies wieder gefühlt und ich habe nur noch einen Entschluss gefasst. Mein Herz wurde ganz hart. Ich habe gesagt, ich lasse mich sofort scheiden. In der ehemaligen DDR war das auch kein Problem. Da war man schneller wieder geschieden als verheiratet. Und dann war es so, dass ich einen jungen Mann kennenlernte. Ich war damals im Liedermacherkreis in Berlin und hatte viel Kontakte mit Menschen, die einfach auch gesellschaftskritisch waren. Und ich lernte einen Mann kennen, der falsche Pässe irgendwo herbekam und dann Menschen aus dem Land schmuggelte. Und das über Prag. Und ich wusste das aber gar nicht. Aber eines Tages kam der Tag, da war die Staatssicherheit, stand bei mir vor der Tür. Und mein Sohn war inzwischen 2 Jahre alt. Heute ist er 32. Und die Staatssicherheit sagte, kommen Sie mit. Die haben mich abgeholt. Ich war Gemeindekrankenschwester in dem Ort. Was wird mit meinem Patienten? Ich war gerade in der Poliklinik, wollte die Aufträge abholen, die Spritzen abholen. Nein, Sie kommen jetzt erstmal mit. Und dann ging das Tag für Tag so. Ich wurde Tag für Tag verhört, auf Mitwisserschaft mitgenommen. Die haben meine Wohnung durchsucht, alles auf den Kopf gestellt. Und ich bin, weil dieser junge Mann inhaftiert wurde, mit dem ich mich angefreundet wurde, der war schon längst im Bautzen und der hat mich gebeten, in seine Wohnung zu ziehen, was ich auch gemacht habe und diese wurde dann durchwühlt und da hat man dann ganz viel gefunden, ne? Materialien mit den falschen Pässen und so in so einem Tresor und ja, und dann hat man da einen Kuckuck gemacht, ein Siegel auf die Wohnung, dann, also es war alles ziemlich heftig, meine Mutter hat zu dieser Zeit wieder mir sehr beigestanden und dadurch sind wir auch wieder ein bisschen zusammengewachsen. Aber es war trotzdem eine ganz schwierige Zeit, weil ich mich ständig verfolgt fühlte. Die haben lange vorher schon Wanzen in die Wohnung gesetzt. Man wird beobachtet, die wussten alles von mir. Die wussten, mit wem ich mich getroffen habe, die wussten, was ich gesagt habe, die wussten alles. Und das ist schon ziemlich schockierend. Vor allen Dingen, weil ich dieses Gefühl, diesen Verfolgungswahn ja auch irgendwo noch eine ganze Weile behalten habe. Ja, denn das macht was mit einem. Wenn man geht aus dem Haus und einer verfolgt einen und geht überall hin. Ne? Das war sehr heftig und das hat mich psychisch so unter Druck gebracht, dass ich ein paar Mal ohnmächtig wurde. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal ohnmächtig war. Mir ist was ganz Eigenartiges passiert. Ich bin in der Küche zum Beispiel mal ohnmächtig geworden und mein kleiner 2-Jähriger, der lief da rum und ich habe mich plötzlich von oben gesehen. Ich war bewusstlos und plötzlich war eine Situation, ich habe mich von oben gesehen, die Situation von oben gesehen, wie mein Sohn um mich rumlief. Und als ich wieder wach wurde, habe ich ihn so verschwommen wieder von unten gesehen, wie er über mir stand. Und das hat mich nachdenklich gemacht. In der Mensa hatte ich das ähnlich, dass Kollegen ankamen, Arzt in Weiß, alles. Ich sah das alles von oben, wie die mich auf so Stühle legten und plötzlich sah ich sie alle wieder über mir. Und dann ist mir das auch nochmal auf der Straße so gegangen, wo ich mich gerade noch an Laternen verhalten wollte. Der Buggy war da und so und plötzlich standen ganz viele Menschen um mich rum und ich sah das aber erst alles von oben, die Situation. Und all das, da habe ich gedacht, Mensch, da muss es was geben. Wenn ich irgendwie mich von oben sehen kann, da muss es was geben, was ich mir nicht erklären kann, etwas zwischen Raum und Zeit, etwas Übernatürliches. Vielleicht gibt es ja Gott doch und vielleicht gibt es ja auch mehr als Tod oder irgendwas. Also da bin ich zum ersten Mal so ein bisschen nachdenklich gekommen. Vielleicht ist da doch was dran an dem Ganzen. Aber es reichte nicht so weit, dass ich Gott suchte oder so in meiner Verzweiflung. Dann kam der Tag, an dem Stadtsicherheit mich wieder vorgeladen hat, hat meinen Personalausweis verlangt, hat ihn zerschnitten vor meinen Augen, hat mir eine Identifikationsbescheinigung gegeben, und eine Staatsausbürgerungsurkunde und hat gesagt, ich muss bis 24 Uhr das Land verlassen. Meine größte Angst galt nur, was ist mit meinem Sohn? Bekomme ich den mit? Bleibt er jetzt hier? Gott sei Dank, meine Mutter hat diesen gleichen Bescheid bekommen und stand dann mit Gepäck am Bahnhof und meinem Sohn und dem Buggy. Und es ging Richtung Helmstedt über die Grenze. In dem Zug saßen nur ältere Leute, weil früher durften nur Rentner in den Westen fahren. Und als ich an der Grenze ankam, da kamen nochmal die ostdeutschen Grenzsoldaten. Und wisst ihr, wenn man so viel gedemütigt wurde, war das für mich nochmal eine sehr demütigende Situation, den ganzen Koffer auspacken zu müssen vor allen Leuten, die da im Zug saßen, und die haben wirklich jeden Schlüpfer umgedreht und das war alles ziemlich, die haben mich so niederträchtig behandelt, dass ich einfach anfing bitterlich zu weinen da auf der Erde und als ich da gehockt habe. Und plötzlich, als ich das dann alles wieder einsortierte, bekam eine Frau auf mich zu und hat so einen kleinen Teddy mir geschenkt. Ich glaube, den hat mein Sohn immer noch und hat gesagt, das soll das erste Geschenk sein, was ihr Sohn hier im Westen bekommt. Und da flammte so eine Hoffnung in mir auf. Vor allen Dingen, ich sah dann aus dem Fenster und ich sah die Leuchtwerbung überall. Das kannte ich da nicht im Osten. Ich sah die breiten Straßen, alles so schön asphaltiert. Bei uns war ja noch ganz viel Kopfsteinpflaster und durchlöchert und dreckig. Ich merkte, der Braunkohlengeruch, der ist gar nicht mehr in der Luft. Und ich sah so, alles ist so schön und so anders und die Leute, die haben auch irgendwie eine andere Haut und sehen so schön gepflegt aus hier im Westen. Und ich guckte so aus dem Fenster und in mir stieg so viel Hoffnung auf und ich dachte, jawohl, hier beginnt ein neues Leben. Ich lasse alles hinter mir, all diesen Mist, und ich starte hier ganz von vorne. Im Aufnahmelager in Gießen war dann so ein bisschen die Ernüchterung da, als dann die Leute in den Gängen ihre Kinder gestillt haben und in diesen Doppelstockbetten, in diesen Zimmern da. Aber ich hatte das Glück, wer irgendwie Menschen hatte, die jemanden kannten im Westen, die waren bevorzugt, wenn die wussten, wohin sie gehen können. Und derjenige, der aus Bautzen entlassen wurde, der ist schon abgeschoben worden. Und der hat mir geholfen, dass ich eine Wohnung fand. Also es war ein guter Freund, nicht mehr. Ne? Aber der hat mir geholfen, dass ich eine Wohnung fand, dass ich eine Arbeit sofort fand. Und ich fand auch eine Kindergärtnerin, die sich meine Geschichte anhörte und gesagt hat, du kannst den Kleinen zu mir bringen, wenn du irgendwie vom Dienst her, ne, das so machen kannst. Und da war ich erstmal sehr, sehr glücklich. Ich habe in einer Kellerwohnung von einem katholischen Priester gewohnt. Und was ich da sah, seine Haushälterin war eine Arbeitskollegin von mir und die hat immer erzählt, ihr Sohn wäre von einem Franzosen und wäre so ein One-Night-Stand gewesen und dann hätte sie nie wieder gesehen. Aber der Sohn, der sah aus wie dieser Pastor. Und der lief tatsächlich auch genauso. Und immer den rechten Fuß nach innen. Und der herzte den Kleinen so. Und da war ja auch ein Kinderbett und alles da in seiner Wohnung drin und auf der Terrasse. Und ich habe so gedacht, irgendwas ist hier faul. Und ich habe wieder gedacht, diese Christen, ne, den kann man allen nicht vertrauen. Die sind alle gleich und keine Ahnung. Und dann lügen sie noch rum und tun so scheinheilig. Und es wurde wieder mal alles bestätigt, ja. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten als Gemeindekrankenschwester wieder bei der Diakonie und habe so die Leute zu Hause versorgt. Und da hatte ich eine tolle Chefin, die hat gesagt, du weißt du was, mein Mann hat eine Kneipe und der hat einen besten Freund, der ist Musiker und du schreibst doch Lieder. Ich würde dir den gerne mal vorstellen. Ne? Und dann wurde ich quasi so ein bisschen verkuppelt. War auch ein netter Mann, optisch nicht gerade so meins, aber er war nett. Und ich habe gedacht, okay, dann machen wir mal zusammen Musik. Der hat mich eingeladen zu sich nach Hause, ich die Gitarre mitgenommen. Und er hat dann Candlelight-Dinner. Er hat gekocht für mich, ne, so Spaghetti mit Tomatensauce. Aber immerhin, hat dann für mich gekocht und hat dann alles schön gemacht. Und später erfuhr ich seine Mutter, die kam immer zum Putzen mit ihrer Nachbarin. Deshalb sah das da so ordentlich aus. Ne? Aber ich war beeindruckt. Und ich habe dann gedacht, naja, wir sind hinterher noch ein bisschen rausgegangen, so einen Kneipenzug gemacht und dann habe ich meine Gitarre da stehen lassen und habe gedacht, okay, jetzt sind wir zwar nicht zum Musikmachen gekommen, aber mach's ein andermal. Habe dann nach 14 Tagen meine Gitarre irgendwann da abgeholt, war ja auch nicht meine einzige, und komme da an, klingel an und denke, ich traue meinen Augen nicht. Da sah es aus, wie als ob da eine Wildsau durchgelaufen ist, ja. Da lag die Unterwäsche irgendwo und dies und das. Und das Geschirr mit der Tomatensoße war da immer noch so angeklebt auf dem Tisch wie vor 14 Tagen. Ja? Wisst ihr, und eigentlich müsste man ja als Frau so einen gesunden Menschenverstand aufbringen und sagen, also nein, danke. Ne? Aber wisst ihr, was mein Gedanke war? Der braucht eine Frau. Dann habe ich so gedacht, typisch Helfersyndrom, ne? Das war schon so geprägt durch diesen emotionalen Missbrauch an meinen Eltern. Das ist so der Vorläufer davon, dass man später mal selber in so eine komische Abhängigkeitskiste gekommen, wo man selbst Beziehungen eingeht, die nicht auf Augenhöhe sind, ja? Wo man entweder Opfer wird oder glaubt, anderen zu helfen und so eine Kodependenz entwickelt. Ja, wie dem auch sei. Wir haben uns immer mehr angefreundet und er fand das praktisch, dass ich jetzt zum Putzen gekommen bin. Und es entwickelte sich eine Freundschaft, aber ich habe mich vor allen Dingen in seine Eltern verliebt. Das waren mal Katholiken, die haben nicht nur davon gesprochen, die sind wirklich jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Montags zwar in der Kneipe, aber egal. Er war Ältester da und die haben, ne, ihren Standpunkt gehabt. Und vor allen Dingen haben die meinen Sohn geliebt. Ja, und er war dann inzwischen schon 4 Jahre alt und die haben den wie einen eigenen Enkel angenommen. Ja, wunderbar. Und ich habe so gedacht, okay, du liebst diesen Mann zwar nicht, also Liebe stelle ich mir irgendwie anders vor, aber er ist nett, er geht gut mit dir um und diese Familie, die gibt dir und diesem Jungen Geborgenheit. Also irgendwie bleibt man jetzt da irgendwie dran. Und wisst ihr, dann habe ich als Gemeindekrankenschwester einen Auftrag bekommen. Kümmere dich mal, geh mal in die Onkologie, das ist die Krebsstation, geh mal dahin. Da ist eine Frau, die musst du demnächst übernehmen. Die hat Ovarial-CA, das ist Eierstockkrebs, und die wird nicht mehr lange leben, weil der streut sehr schnell. Diese Frau, die sah eigentlich aus wie ich jetzt hier so, ne? Nur dass sie 23 war. Und ich habe gedacht, meine Güte, die soll ich pflegen demnächst, ne? Und die hat auch gesagt, wie, ich brauche keine Pflege, ich bin fit, ne? Aber die wurde halt als nicht mehr therapierbar dann entlassen. Ich habe sie besucht und man konnte zusehen, wie sie innerhalb von 7 Wochen abgebaut hat und dann verstarb. Und das war ganz schlimm für mich, weil sie so jung war in meinem Alter. Ich war eben, wie gesagt, damals 23 und mein Sohn 4 und ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Diese Frau stirbt schon. Und wie es dann so ist, ich habe den zweiten Fall bekommen, wieder Ovarial-CA. Diese Frau war auch in meinem Alter, 24 Jahre alt. Die hatte aber auch ein 4-jähriges Kind, eine 4-jährige Tochter. Und die lebte noch bei ihr. Die war alleinerziehend wie ich. Und diese 4-jährige Tochter, die stand dann eben im Bett: Mama, was ist mit dir? Was ist mit dir? Und dann kam der Tag. Da hat das Jugendamt sie mitgenommen und sie musste in eine Pflegefamilie. Das brach nicht nur der Mutter das Herz, das brach auch mir das Herz, das brach diesem Kind das Herz. Und ich habe Albträume bekommen. Vor allen Dingen nach der Beerdigung, als dann diese Frau in den Sarg runtergelassen wurde und dieses Kind daneben stand. Ich habe Albträume bekommen und habe mich gesehen in diesem Sarg und meinen Sohn daneben. Ich habe Todesängste bekommen. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch sowas, Todesängste? Ich habe eine krankhafte Karzinophobie gekriegt, krankhafte Angst davor auch an der gleichen Erkrankung, ne, vor Krebs zu erkranken. Und ich habe mir so lange eingebildet, ich habe diese Krankheit, bis ich die Symptome bekommen habe. Ich habe dann Ziehen bekommen hier unten, wie man das ja eigentlich so bekommt, bevor der Eisprung kommt und so. Ja, und dann habe ich irgendwann, bin ich hingerannt. Nein, sie haben nichts, sie haben nichts, sie haben nichts. Ich bin immer wieder hingerannt. Doch, ich bin mir sicher, gucken Sie noch mal genau. Irgendwann hatte ich Zysten an den Ovarien, ne, an den Eierstöcken. ja, machen, ach, 70% aller Frauen haben Zysten, die gehen von alleine wieder weg, das hängt mit dem Eisprung zusammen. Nein, meine wuchsen, ne? Und die wurden so groß, 12 Zentimeter schon, dass er sagte, okay, wir machen eine Laparoskopie, das ist eine Bauchspiegelung und da sind sie 3-4 Tage drin, ne? Wird der Bauch eben mal aufgeblasen und zack, nehmen wir die raus, die Zysten, und dann ist wieder gut. Das haben auch ganz viele Frauen, ne? Machen sich da keine Gedanken, ne? Okay, und der Oberarzt, der mich operiert hat mit dem Schäfer zusammen, der hat, der kannte mich, weil seine Frau eine Arbeitskollegin von mir war. Und der hat irgendwie gesagt, die hat so eine Angst, komm, wir machen mal hier bei ihr Biopsien, Gewebeproben von den Eierstöcken, da ist sie beruhigt, ne? Hat er gemacht. Ja, und dann kam der Tag, wo ich entlassen werden sollte, wo sie mir diesen Faden da gezogen haben, oben, unten, oder ziehen wollten. Aber stattdessen kam die Chefarztvisite rein, die weiße Wolke, alle mit solchen Gesichtern und haben mir einfach den Befund hingelegt. Lesen sich das in Ruhe durch, Sie wissen ja, was das bedeutet, Sie sind ja vom Fach. Ja, Sie haben Zellen eines malignen Tumors gefunden, Eierstockkrebs. Boah, habe ich gedacht. 7 Wochen? Wie lange hat es bei der einen gedauert? Bei der anderen war es ein bisschen länger. Wie lange hast du noch? Was kannst du in der Zwischenzeit alles machen? Mein erster Gedanke war, ich muss sofort diesen Mann heiraten, mit dem ich befreundet bin, diesen Musiker. Auch wenn er viel Alkohol trank, weil er ja immer am Wochenende Musik machen war, Tanzmusik und so. Aber seine Familie, der Kleine kann doch da jetzt nicht rausgerissen werden, wenn ich sterbe. Das waren so meine einzigen Gedanken und wir haben ganz schnell geheiratet. Und das ging ruckzuck. Und weil ich dachte, jetzt muss ich sterben. Und ich habe, dann konnte er den auch adoptieren. Das konnte er ja nur, wenn er mit mir verheiratet war. Und da war ich dann erstmal beruhigt. Und dann kam das, was man mir schon sagte, wenn ich nicht mein Leben lang mit Hormonen substituiere, weil ich ja jetzt keine Eierstöcke mehr hatte, ich wurde ja operiert. Die Eierstöcke wurden rechts und links entfernt. Das war auch noch so ein Ding. Die wollten mir eigentlich alles rausnehmen, damit das Mädchen Ruhe hat. Und ich habe gesagt, will ich nicht. Ich will nur die Eierstöcke raus haben. Ich war dann sehr eigensinnig. Und ja, auf jeden Fall haben die sich drauf eingelassen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, was ist jetzt? Ne? Tumormarker-Test war nicht positiv, war Gott sei Dank negativ. Also ich brauchte keine Chemo. Aber ich habe dem Braten trotzdem nicht getraut. Ich habe irgendwie aber weitergelebt erstmal, bin aber in Depression gestürzt, weil ich habe das versucht mit den Hormonen zu substituieren, mit den Hormonen, weil die sagten mir, das muss ich mein Leben lang jetzt machen, weil ich bin noch nicht so alt, dass die Nebennierenrinde wie bei Frauen in Wechseljahren jetzt die Hormonproduktion langsam übernimmt, sondern ich würde, wenn ich das nicht nehme, in Depression stürzen. Aber ich bin ja auch Lebe-Leichter-Coach, ne? Ihr wisst, ich nehme nicht gerne zu, aber ich bin so fett von diesen Hormonen geworden, das glaubt ihr gar nicht, und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich die weggelassen habe. Und dann, ihr als Frauen könnt das verstehen, und dann ist es passiert. Ich bin in solche schlimmen Depressionen gerutscht, da half es auch nichts mehr, Hormone nachzuschlucken, die waren einfach da. Ich bin in ein solches Loch gerutscht, dass ich morgens nicht mehr aufstehen konnte. Ich war so antriebslos, ich weiß nicht, ob das irgendeiner nachvollziehen kann, der nicht selbst da drin gesteckt hat. Meine Schwiegereltern waren verzweifelt, ich war verzweifelt, mein Mann war verzweifelt, der wusste nicht mehr, was er mit mir machen sollte. Mein Sohn, der war quasi Luft, weil ich war irgendwie, ich wollte auch gar nicht mehr leben, es war alles sinnlos. Und irgendwann habe ich so ein Schild gesehen, Heilpraktiker, und alle sagten mir, Mensch, geh doch da mal hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich darauf eingelassen, war ein bisschen unheimlich. Als ich da reinkam, war so Yin-Yang-Musik, ne? So ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, so ayurvedische Gerüche. Und na, dachte ich, wo bist du denn hierhin geraten? Der hat dann mich auf den Kopf gestellt. Iris-Diagnose, Akupunktur, Fußreflexgeschichten und alles, was man so machen kann, da hat er irgendwie mit mir gemacht. Sachen, die ich überhaupt noch gar nicht kannte. Und dann musste ich jede Stunde ayurvedische Kräutertabs schlucken mit heißem Wasser. Und ich habe immer alles brav gemacht. Ich habe geglaubt, weil der hat mir gesagt, Sie haben ja dann noch die Eileiter und mal gucken, wir zaubern jetzt was und dann zauber ich Ihnen da so, da wird das hypertrophieren, das Gewebe und dann wird da schon was. Ich habe mich auf den ganzen Kram eingelassen. Ne? Dazu kam, dass eine Kollegin von mir, eine Inderin, aus der Hand lesen konnte. Und die ganzen Kollegen sagten, lass das mal machen, dann weißt du, wie lange du noch zu leben hast und kannst dein Leben drauf einstellen. Du weißt ja, das kann jederzeit wieder ausbrechen und wer weiß und so. Und ich so, also ein bisschen ist ja von dieser Bibelschule noch irgendwie mehr hängen geblieben. Ich wusste, das ist jetzt wirklich nicht gut. Mit der Heilpraktikerschule, das leuchtete mir ja alles noch irgendwie ein. Ich bin dann nämlich auf die Heilpraktikerschule gegangen, weil ich so fasziniert war von dem Ganzen. Und da kann man ja Leuten helfen und so, ne? Und der hat mir ja auch aus meiner Depression rausgeholfen. Aber das jetzt, das mache ich nicht, ne? Und irgendwie bin ich sehr neugierig und habe es dann doch eines Tages gemacht, weil diese Ängste mit dem Tod, die kamen ja immer wieder, die waren noch nicht weg. Und ich dachte, okay, dann weißt du es wenigstens, was auf dich zukommt. Und die las aus meiner Hand und sagte, okay, der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, mit dem wirst du nicht zusammenbleiben. Okay, sterbe ich? Und du wirst noch richtig kinderreich werden. Ach, das ist so ein Quatsch. Und plötzlich guckte sie und hat meine Hand so weggemacht. Ich sage, und jetzt? Muss ich jetzt irgendwie mit 40 oder so sterben? Was ist? Deine Lebenslinie ist da zu Ende, ich sehe nichts mehr. Für mich war klar, okay, das, also mit 40 ist es dann endlich soweit, dann ist es wohl soweit. Okay, dann hast du noch so und so viel Zeit. Viel später habe ich erst begriffen, wisst ihr, ich war 40, als ich mein Leben komplett Gott gegeben habe. Und in der Bibel steht, dass wir dann von da an in Christus verborgen sind. Ja, und wir sind auch verborgen für die andere Seite. Die hat keinen Einfluss mehr und die kann auch nicht mehr in dieses Leben gucken. Ja, auch nicht die Zukunft mehr voraussagen. Eine Wahrsagerin, und da steht ein lebendiger Christ vor ihm, die hat keine Chance, die sieht nichts. Ja, und das war mir damals nicht bewusst, dass mit 40 mein altes Leben gestorben ist. Und eine neue Marit auferstanden ist, ja. Aber das nur nebenbei. Wenn wir uns solchen Mächten öffnen, und damit meine ich Esoterik, damit meine ich okkultische Dinge, so Tische rücken und all solche Geschichten oder Handlesen, dann öffnen wir damit die Tür für die geistigen Mächte der Gegenseite. Wisst ihr, und in der Bibel steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten und uns Menschen kaputt zu machen, das heißt, in Gebundenheiten zu bringen. Und das sind Raffinessen, ja? Die verkleiden sich oft als Engel des Lichts. Ne? Da gibt es dieses Engel-Channeling, das habe ich alles dann gemacht. Auf der Heilpraktikerschule habe ich mir, andere haben das gemacht, ach, guck mal hier, ich habe Karten gelegt, ich habe gependelt. Ich bin davon richtig abhängig geworden. Ich bin ohne irgendwas zu pendeln gar nicht mehr aus dem Haus gegangen oder meine Karten für den Tag gelegt zu haben. Ja? Richtig heftig. Ich bin also immer mehr in Abhängigkeit, habe auch immer mehr Menschen von mir abhängig gemacht. Ihr müsst einfach wissen, das ist wirklich etwas, worauf ihr euch nicht einlassen solltet, weil ihr öffnet die Tore für den Feind. Und der hat Zugriff auf eure Seele. Und er bringt euch in Bindung, wie ihr sie euch niemals auch nur wünschen. Dann habt ihr die Hölle auf Erden. Und ich habe das gemacht. Zur gleichen Zeit wurde meine Mutter plötzlich anders. Die sagte, Marit, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich so, ja, glaube ich, war es ja schon immer. Nein, ich bin jetzt so voller Liebe, so voller Kraft und ich habe Gott richtig persönlich kennengelernt. Er ist in mein Leben gekommen, du glaubst gar nicht, was passiert ist und ich bin jetzt von Neuem geboren. Ich sage, so ein Quatsch, von Neuem geboren. Ja, und die war jetzt genauso verrückt drauf wie manche Schülerinnen, die dann am Eiche rumhüpften und dann immer so Halleluja rufen. Ich sage, nein, was ist denn mit der jetzt passiert? Die ist ja jetzt auch so komisch drauf. Und dann hat sie mir lauter Traktate geschickt, so Schriften über Jesus und dann hat sie mir Bibeln und hat mir alles mögliche und dann lauter anti-esoterische Sachen und anti-okkulte Sachen und mach dies nicht und ja nicht und bloß nicht und ich so, ey, lass mich in Ruhe damit. Ich war zum Schluss schon so wütend, dass ich die Briefe gar nicht mehr gelesen habe, die sind einfach so in eine Tonne gelandet, ja, oder in Schredder. Ich war einfach wütend, ja. Also wisst ihr was, wenn ihr wollt, dass euer Kind zum Glauben kommt, lasst das sein. erreicht damit echt das Gegenteil. Ne? Man wird wütend und man rennt noch mehr vor Gott weg. Echt, wirklich wahr. Das ist der falsche Weg. Einfach beten, es hilft mehr. Auf jeden Fall hat das meine Mutter auch irgendwann mal geschnallt und die hat irgendwo, war sie dann einfach nur noch betend und hat auch die ganze Bibelschule für mich beten lassen, was ich später erfahren habe. Und sie hat mir gesagt, Marit, du wirst geheilt werden, als ich so krebskrank wurde. Du wirst geheilt werden, weil das ist so zeitgleich passiert mit ihr. Ne? Und wir beten nämlich für dich. Und wo zwei oder drei im Namen Jesu beten, da ist er mitten unter ihnen und er sagt, dass sein Wille geschieht und ich weiß, dass sein Wille für dich ist, dass du leben sollst. Ja? Ich weiß nicht, warum Gott manche heilt und manche nicht, aber ich weiß, es ist immer etwas Höheres, was wir manchmal oft noch gar nicht sehen und verstehen können. Ja? Aber Gott ist höher als unser Verstand und unsere Vernunft. Und meine Mutter hat daran festgehalten und geglaubt, dass ich geheilt werde. Ich habe es der Heilpraktikerschule zugeschrieben und diesen esoterischen Dingen und habe mich immer mehr in Abhängigkeiten verstrickt. Meine Mutter hat daran festgehalten, sie hat nie aufgehört für mich zu beten. Selbst dann nicht, als ich mich habe scheiden lassen von diesem Mann. Ich habe nämlich eine Anstellung bekommen bei Kolping, Berufsförderungszentrum, habe dort unterrichten dürfen im Fach Pflege und habe gedacht, das ist jetzt die Chance, du wirst den Alkoholiker los. So habe ich echt gedacht, weil der hat am Wochenende dann oft erbrochen, den Kühlschrank offen gelassen, überlassen, waren angebissene Sachen. Und ich habe euch ja erzählt, dass er nicht gerade der Ordentlichste war. Hat ja auch eine Mutter gehabt, die ihm immer alles abgenommen hat. Wie sollte er Verantwortung lernen? Ne? Und das ist dann auch so prädestiniert dafür, dass Männer oder Menschen in Abhängigkeiten geraten. Ja? Auch von anderen Frauen oder eben von Alkohol. Sie nie lernen, Verantwortung für ihr Leben zu tragen. Auf jeden Fall haben wir aber einen guten Gott und der befreit auch solche Dinge und kann das wieder reparieren, das nur nebenbei. Mein Mann war aber so, dass ich ihn nicht mehr ertragen konnte. Ich habe gesagt, was soll ich mit noch einem Kind? Ja. Aber zuvor ist Folgendes passiert. Ich bin tatsächlich nochmal schwanger geworden. Tatsächlich nochmal schwanger geworden und habe da gedacht, jetzt verändert sich dieser Mann, jetzt trinkt er kein Alkohol, jetzt ist er mehr zu Hause, war aber nicht. Und dann bin ich nochmal schwanger geworden, habe eine wunderbare Tochter bekommen und hatte dann drei Kinder mit ihm. Und trotzdem, ich habe gedacht, das ist jetzt das vierte Kind, der ist schlimmer als ne? Die drei, das kriege ich hin. Aber den Mann, den muss ich irgendwie... Das geht gar nicht. Will ich auch nicht mehr. Und desto selbstbewusster ich irgendwie geworden bin und vor allem mit dieser Anstellung habe ich dann diesen Entschluss gefasst, ich lasse mich scheiden. Ne? Und war dann sogar noch richtig stolz drauf. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, alleinerziehend mit drei Kindern mich von diesem Mann zu trennen, auch wenn es mir schwerfällt wegen meiner Schwiegereltern, die habe ich echt geliebt. Die standen aber auch weiterhin noch zu mir. Aber ich war irgendwie stolz. Und dann lernte ich eine Frau kennen, danach die zweite, die waren richtig taffe Frauen. Die eine war Konrektorin einer Schule, die andere war Schulhausleiterin und beide hatten Beziehungen mit Männern, da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ja? Ich meine, okay, ich hatte auch einen Alkoholiker, aber die eine hatte einen Alkoholiker, der sie schlug. So, das würde ich doch nie mit mir machen lassen. Meiner war doch wenigstens lieb. Ja, er hat zwar sein Geld immer wieder zur Kneipe getragen, aber der war doch lieb, der hätte mir doch nie was getan, aber die wurde geschlagen von dem. Die kam dann morgens, musste sich das alles irgendwie schminken. Ja, ich gesagt, warum verlässt du diesen Typen nicht? Das würde ich nie mit mir machen lassen. Nie. Und diese Konrektorin, die hatte einen Mann, der war zwar kein Alkoholiker, aber der war sportsüchtig und süchtig nach Anerkennung und der hatte noch andere Frauen, also so ein Narzisst. Und der, die kam von dem nicht los. Die kam von dem nicht los. Obwohl das wirklich für mich ein Ekelpaket war. Und der war auch brutal zu ihr. Und eines Tages kam sie ohne Daumenkuppe zur Arbeit. Da hat er die abgehauen. Ja. Und die kam trotzdem nicht von dem los. Die hat ihm immer wieder verziehen. Und ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht dein Wahr sein. Du bist hier Konrektorin an der Schule und schaffst es nicht, dich von diesem Mann zu trennen. Sowas könnte mir nie passieren, habe ich gesagt. Das hat der Feind aber gehört. Hochmut kommt vor dem Fall. Und diese Bibelstelle in Johannes 10, Vers 10, die geht weiter. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und dich kaputt zu machen. Aber Jesus ist gekommen, damit ihr Leben habt und dieses in der Fülle. Aber ich kannte diese Bibelstelle damals noch nicht. Und der Feind kam in mein Leben, um mich kaputt zu machen. Es war ein Mann, den ich kennenlernte, wo ich nie gedacht habe, dass er mich auch mal so demütigen und behandeln würde. Lovebombing. Der hat mir, boah, ich habe gedacht, den muss ich haben. Ihr glaubt gar nicht, was der mir geboten hat. Der fuhr mit einem dicken, fetten Mercedes vor, wo man das Dach so öffnen konnte. Abends hat er mich eingeladen, Sternenhimmel gucken, dabei von McDonald's irgendwie so ein Dingen schlürfen und wow, dann hat er die Radioanlage aufgedreht, auf dem Feldweg gefahren, hat mich zum Tanzen draußen aufgefordert dabei. Wisst ihr, das war so wie Inga Lindström. Ja, die Reichen und Schön. Ja, ich habe gedacht, das ist er, das ist er. Der macht dich glücklich. Dann hast du endlich das Glück auf Erden und kannst alles vergessen, was jemals in deinem Leben war. Der hat mich so erhoben. Der ist mit meinen Kindern, ja, der hat geklingelt. Der hat sich wirklich als Hund benutzen lassen. Die sind auf dem rumgeritten und die haben gesagt, Mama, den musst du dir warm halten, der ist so toll. Und der hat uns morgens, jeden Morgen Brötchen und Zeitung gebracht, ja, und mir die tollsten Blumensträuße gezaubert. Das hat noch nie ein Mann gemacht. Der hat wirklich mir das Gefühl, ich bin die Einzige, die Tollste, die Beste Frau, die es auf dieser Erde gibt. Eines Tages kam er sogar mal an und sagte, hast du Lust, Kaffee zu trinken? Wie lange sind die Kinder heute? Können die im Hort bleiben? Ich sag, ja. Ja, komm. Komm mit, wir machen einen Ausflug zum Flughafen. Ich sage, zum Flughafen? Ich denke, okay. Dann ging er mit mir durch die Kontrolle. Ich dachte, wir wollten da einen Kaffee trinken. Ne? Dann ging er mit mir da so in so ein rundes, großes Dingen rein, rollte ein Flugzeug raus und dann war er selber der Pilot. Das hat mich dann komplett aus den Socken gehauen. Ich denke, den muss ich haben. Der Entschluss ist so fest gewachsen. Und zumal seine Frau, er war verheiratet noch, ich konnte ja überhaupt keine Skrupel, wisst ihr. Seine Frau, die war Kommilitonin bei mir auf der Heilpraktikerschule. Und sie hat mich eigentlich mit diesem Mann zusammengebracht. Sie lebte von ihm getrennt in einem Haus zwar noch, aber es funktionierte nicht mehr. Und sie hat gesagt, weißt du was, ich schicke den mal zu dir in dein Therapiezimmer und mach mal ein bisschen Akupunktur, zauber mal ein bisschen mit ihm rum. Der hat so schlimmen Ausschlag und dem geht so dreckig, mach da mal was. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt, ne? Und ich habe mich in ihn verliebt. Ja. Und ja, und plötzlich habe ich nur noch ein Ziel gehabt. Du musst diesen Mann haben. Und ich wusste, woran diese Ehe scheiterte. Die scheiterte daran, dass die Frau keine Kinder kriegen konnte. Und ich dachte, hat ja schon zweimal geklappt mit dem bisschen hydrophierten Eierstock da. Vielleicht klappt es ja wieder. Und dann hast du den Mann nur für dich. Ihr müsst nämlich wissen, irgendwann kriegte ich mit, dass das alles nur Schall und Rauch war. Er war hochverschuldet. Er konnte nicht mal seinen Mercedes auslösen, der nur geleast war. Aber ich war emotional schon so an diesen Mann gebunden und auch sexuell von ihm abhängig, weil ich habe das noch nie erlebt, was ich mit ihm erlebte. Ich war so abhängig von diesem Mann, dass ich nicht mehr von ihm loskam. Ich habe mein ganzes Geld, was ich verdient habe, bei ihm gelassen. Ich hatte so ein Wohnmobil mit hoch, das habe ich verkauft, damit er den Mercedes auslösen konnte, damit er dieses Bild weiter aufrecht behalten konnte. Aber was ich nicht mitbekam, dass er sich auch noch von anderen Frauen aushalten ließ, ja, die sein Geschäft aufrecht erhielten. Er hatte hier eine Beziehung und da eine Beziehung. Er hatte eine Beziehung zu einer Frau, die in der Chefetage saß von einer Riesenfirma und ihn richtig aushielt, mit der ist er heute verheiratet. Aber ich habe mir damals gedacht, ich glaube ihm, er sagt, ich liebe nur dich und du bist mir die Wichtigste. Und ich habe mich wirklich mit dem immer mehr und weiter eingelassen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt dieses Kind habe, der ist heute 16, dann steht er ganz zu mir. Und dann lässt er die anderen Frauen alle sausen. Aber das war nichts. Er hat sich dann vorgenommen, ein Haus zu kaufen und wollte, dass ich dann mit ihm dort wohne und dem Jungen. Und ich wollte dieses Haus nicht. Ich habe gesagt, das ist eine ewige Baustelle, nix. Aber er sagte, du, dann heirate ich dich auch. Boah, das war natürlich, ne? Das war ein Angebot, ne? Und es war nur ein Haken, er hatte kein Geld, um dieses Haus, was er schon gekauft hatte im Vertrag, um dieses Haus zu bezahlen. Ich wollte ja auch nicht, dass die anderen Frauen ihm aushelfen, also was habe ich gemacht? Ich bin mit ihm zum Standesamt gefahren, mit unserem Sohn, die anderen waren gerade in der Schule. Wir haben uns zusammenschreiben lassen, ich war quasi seine Frau, habe aber nie den Namen angenommen, da war er noch sehr beleidigt. Und bin direkt von da aus mit ihm zur Bank gefahren, habe eine Grundschuld aufgenommen von einer sechsstelligen Summe, Grundschuld von diesem Haus und ja, anschließend bin ich arbeiten gegangen, weil ich ja noch Schicht hatte, am selben Tag. Und irgendwie war ich dann voller Angst plötzlich. Wisst ihr, was ich nämlich mitbekam in dieser Woche? Dass da eine andere Frau mit ihm in dieses Haus eingezogen war. Die wohnt heute noch da drin, aber der Ehefrau macht da scheinbar nichts, die wohnt ja auch nicht da. Aber wie gesagt, ist nicht mehr meins. Nur, es ist so schlimm, in was man reingeraten hat und mit dem gesunden Menschenverstand hat das nichts mehr zu tun. Wisst ihr, der Feind, der kann das völlig ausschalten hier, klack. Dass nur noch die Gefühle einen manipulieren und kontrollieren und man nur noch über die Gefühle gelenkt und geleitet wird. Ja, der Verstand wird irgendwie ausgeschaltet. Das ist so grausam. Ja, und ich war so an den Mann gebunden und meine Ängste kamen wieder hoch. Es wurde immer schlimmer. Meine einzige Freundin, die mir geblieben war, weil ihr müsst wissen, dieser Mann hat mich kontrolliert, der hat mich verfolgt, der hat mich andauernd angerufen, was machst du jetzt, wo bist du jetzt und so weiter. Und ich hatte noch eine Freundin, die mich nicht hat fallen lassen, trotz dieser ganzen Spielchen. Die anderen haben mich alle für verrückt erklärt. Die haben alle gesagt, ja, du hast eine Scheibe. So, und haben sich von mir abgewendet. Aber diese Freundin, die hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Und ich war dann auf ihrer Hochzeit, wissend, dass ich ihn wieder im Schlepptau hatte. Der hat mich ja nirgendwo hingehen lassen, alleine. Und hat gesagt, warum hast du den mitgebracht? Ich sage, ja, du weißt doch. Und ich habe mir nicht getraut, ihr auf ihrer eigenen Hochzeit zu sagen, dass ich den geheiratet habe, meiner besten Freundin. Und meine Ängste wurden immer schlimmer, ich konnte keine Nacht mehr schlafen. Auf dieser Hochzeit selbst war es dann so, dass ich ganz akute Bauchschmerzen bekam und ich musste ins Krankenhaus. Meine Kinder wurden dann von der Freundin versorgt, die jetzt da mit im Haus wohnt, verrückte Welt. Weil ich war ja akut, ich musste ins Krankenhaus. Ich lag dann da mit einem akuten, eitrigen Bauch auf der Chirurgie und wurde notoperiert. Und dann fiel mir, als ich da so lag und über die Scherben meines Lebens nachdachte, dass ich jetzt hochverschuldet bin, den Mann immer noch nicht habe, mich so dreckig und schlimm und völlig am Ende fühlte und jetzt noch sowas, dabei hast du doch darauf geachtet, so gesund zu leben und dir alles aus der Kornmühle gekauft und nur Bio und alles und jetzt hast du auch noch so einen Mist, ja. Dann fiel mir dieses Buch ein von der Heilpraktikerschule Krankheit als Weg. Gibt so ein Buch, gibt es zwei davon, die so heißen und ich habe es mir mitbringen lassen von zu Hause und habe dann gelesen, steht immer, welche psychische Ursache zu welcher Krankheit führen kann. Ja? Und ich habe dann so gelesen, mögliche psychische Ursache bei akutem eitrigen Bauch oder akuter eitriger Blinddarmentzündung, ganz eindeutig stand da Zukunftsängste und Geldsorgen. Dachte ich, ja, das passt ja. Jetzt wusste ich also, aber geholfen hat es mir auch nichts, diese Erkenntnis. Ne? Und plötzlich lese ich nochmal diesen Titel des Buches Krankheit als Weg. Und da gab es ja im Hintergrund eine betende Mutter und da gab es ja im Hintergrund eine betende Bibelschule. Und wisst ihr, wenn Menschen für einen anderen beten, dann kommt der Zeitpunkt im Leben eines Menschen, wo Gott durch seinen Heiligen Geist Dinge in Erinnerung bringt. Und plötzlich war da alles wieder da, was ich als Kind gelernt habe, in der Kinderstunde schon und überhaupt da in der Malche. Plötzlich habe ich gedacht, Krankheit als Weg, so ein Quatsch. Als Weg, was ist denn das für ein Weg? Das ist doch kein Weg. Da gab es doch mal jemanden, von dem habe ich gehört. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und da gab es doch mal jemanden, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit du die Fülle hast an Leben. Der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten, dich kaputt zu machen. Und ich bin jetzt kaputt. Mensch, vielleicht ist ja doch was dran an dieser geistigen Welt. Mir fiel das wieder ein, wie ich da aus meinem Körper quasi ausgetreten war und mich von oben gesehen habe. All diese Dinge fielen mir ein. Dann habe ich, fiel mir dieser eine Satz ein, ich glaube, der steht im Psalm 50. Rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten. Und ich habe wirklich gedacht, ja, wenn es dich wirklich gibt, Gott, und wenn da irgendwie nur so ein bisschen was wahr ist an dem Halleluja-Gerufe dieser anderen Leute, ja, die es da ja auch noch gab auf dieser Bibelschule, die immer so glücklich aussahen, ja, wenn es da irgendwas dran ist, dass du doch anders bist und wenn es dich gibt, dann hol mich hier raus. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wenn du das machst, ja, wenn du das irgendwie mich hier aus diesen Schulden rausholst und ich erkenne, dass es dich gibt und dass ich dir irgendwie auch nur ein bisschen was bedeute, dann kannst du mit mir machen, was du willst. Und dann sah ich da diese Gideon-Bibel liegen, die liegt da immer in den Krankenhäusern aus. Weiß nicht, war schon mal jemand von euch und hat das gesehen? Und hinten drin sind die Psalmen und habe ich mir genommen und lese so ein bisschen drin rum und lese diesen Satz in Psalm 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, aber nun will ich mich ganz nach dir ausrichten, nach deinem Wort. Und ich habe gedacht, ja, gedemütigt worden bist du noch und nöcher. Ich will das, aber du musst mich hier erst rausholen. Wenn das irgendwie stimmt, was da ist, hol mich hier raus, dann weiß ich, dass es dich gibt. Und dann wurden meine Infusionen abgemacht und ich durfte rausgehen an die frische Luft. Ich hatte noch die Fäden im Bauch. Und damals durfte man nicht Handy anmachen in den Krankenhäusern. Ne? Weiß nicht, ob jemand noch aus dieser Zeit kommt oder bin ich hier die Älteste? Auf jeden Fall habe ich da mein Handy angemacht und da habe ich gemerkt, da gab es eine Nummer, die hat mich immer versucht anzurufen. Ich zurückgerufen. Wo sind Sie denn die ganze Zeit gewesen? Ich habe Sie die ganze Zeit versucht anzurufen. Da war das der Notar, wo wir das nach dieser Bank nochmal festgemacht haben mit diesem Haus, dass die Grundschuld ich zwar trage, aber er das Haus besitzt und all diese Geschichten. Ja? Und diese Bank, ja, die hatte jetzt, ja, die müssen das ja auch zum Notar auch noch schicken, das muss ja dann beglaubigt werden ab. Und dem Notar, dem ist aufgefallen, verheiratet seid und so weiter, dem ist jedenfalls aufgefallen, frisch verheiratet oder vielleicht haben wir es auch erzählt oder ich, so wie ich manchmal so naiv so Sachen sage, keine Ahnung, jedenfalls wusste der, ich war frisch verheiratet mit dem, an dem Tag noch und der hat sich so eins und eins zusammenzählen können, ja. Ihr glaubt gar nicht, was der mir gesagt hatte da am Telefon, dieser Notar, der sagte, ich habe die ganze Zeit versucht, sie zu erreichen, endlich, können Sie herkommen? Ich sage, wieso? Wissen Sie was? Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie da gemacht haben. Ich habe gerade gesehen, dass Sie am selben Tag, wo Sie geheiratet haben, oder dass das, und ich habe gedacht, dieser Frau muss ich helfen. Ich habe gedacht, die weiß überhaupt nicht, was sie tut. Ihr frisch gebackener Ehemann, der war nämlich vor ein paar Tagen hier und hat nochmal auf ihre Grundschuld, auf das Haus, nochmal eine Privatschuld von 70.000 Euro aufgenommen. Und ich, was? Ja, genau, ich wusste, dass Sie das irgendwie nicht wissen. Und ich habe gedacht, ich muss diese Frau warnen. Und jetzt habe ich sie endlich am Telefon. Können Sie sofort herkommen? Ich sage, nee, ich habe die Fäden noch über, ich darf das Gelände nicht verlassen. Ich dachte, egal. Heute ist der letzte Tag für die Widerrufserklärung. Ich habe alles vorbereitet. Ich brauche nur noch Ihre Unterschrift. Und ich bin dahin, habe mich ins Taxi gesetzt mit Fäden im Bauch und ich habe unterschrieben.
Und ich habe gedacht, als ich dann noch sah, dass da so ein Bibelspruch bei ihm auf dem Schreibtisch stand, habe ich gedacht, Gott, du hast überall deine Leute. Du warst das. Du hast mich jetzt hier rausgeholt und dich gibt's wirklich. Und du liebst mich und ich bedeute dir was. Ich habe dann einfach angefangen, weiter in dieser Bibel da zu lesen. Und ich habe einfach gesagt, okay, du darfst jetzt mit mir machen, was du willst. Ich habe meine Mutter angerufen. Ich habe ihr gebeichtet. Ich habe diesen Mann geheiratet. Sie, was? Ich sage, aber beruhige dich, beruhige dich. Ich will jetzt ein Leben mit Gott führen. Ich weiß, ihn gibt's. Und der stellt dir mal vor, so und so war jetzt und alles. Und die hat sich so gefreut. Die hat noch ins Krankenhaus mir ein lebendiges Buch, so ein Neues Testament geschickt und ein Andachtsbuch von Joyce Meyer. Die war so hin und futsch. Die war einfach nur happy, dass ich jetzt mein Leben mit Jesus oder mit Gott leben wollte. Und ich habe es dann erstmal auf meine Weise getan. Und darüber erzähle ich gleich. Ich singe jetzt erstmal ein Lied. Gott schreibt auf krummen Linien gerade, hat meine Mam immer gesagt. Was mit dir ist, ist jammerschade. Doch eines Tages kommt der Tag, an dem auch du mein Kind wirst sehen. Dein Leben ist in Gottes Hand, dann wirst auch du mein Kind verstehen. Nur sein Wort zählt und hat Bestand. Oh, Jesus! Das, was du für mich getan, wirft mich ganz aus meiner Bahn, so völlig unverdient. Ein Hamsterrad, was sich schnell drehte, und ich lief so schnell und lief. Ich dachte, Gott erhört Gebete, und dennoch, es lief alles schief. Bis dann der Tag der Gnade kam und ich durfte nun erkennen, dass was in meinem Leben fehlte, war Gottes Wort zu kennen. Oh, 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 Jesus, das, was du für mich getan, wirft mich ganz aus meiner Bahn, so völlig unverdient. Ja, Gott hat Gnade für uns alle, mehr als wir denken. Er will nicht, dass wir ständig fallen, nein, er will uns lieber lenken. Doch Gott ist ein Gentleman, er mischt sich nicht ein in dein Leben, bevor du ihn nicht bitten wirst. Leb du mein Leben. Getan, hast uns den Vater kundgetan. Habe Dank dafür, habe Dank dafür, habe Dank dafür.
Der Applaus gehört eindeutig Jesus. Wisst ihr, ich habe dann in dieser Bibel angefangen zu lesen und vor allen Dingen auch im Neuen Testament, das lebendige Buch. Und es hat meine Augen geöffnet. Das erste Mal habe ich verstanden, was da am Kreuz passierte. Und dann habe ich wirklich auf meine eigene Art und Weise versucht, jetzt Gott zu dienen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt jeden Sonntag in die Kirche. Und ich bin dann in so eine evangelisch-lutherische Kirche gegangen, die es da im Ort gab. War ich ja noch nie vorher da in dem Ort. Und ach, was ich noch erzählen, das habe ich ganz ausgelassen. Ich war ja noch richtig abhängig von diesem Mann, als ich dann entlassen wurde. Und ich habe nur gewusst, ich darf ihm nicht mehr mein Geld geben. Und ich habe wirklich jetzt alles mit Gott gemacht. Ich habe gesagt, Gott, was soll ich machen? Gib mir eine Idee, dass ich mein Geld nicht da lasse. Und plötzlich kam mir die Idee,
ich gehe selber zur Bank. Ich habe jetzt einen Festvertrag. Ich bin jetzt angestellt in der Klinik, wo ich früher mal als Patientin lag. Das habe ich auch nicht erzählt, aber in der Psychiatrie. Und jetzt habe ich einen Festvertrag da, bin im öffentlichen Dienst und deshalb habe ich ja den Kredit für diesen Mann gekriegt. Jetzt nehme ich einen Kredit auf und bitte schenk mir irgendwie ein Haus, irgendwie ein günstiges Haus für mich und meine Kinder. Und dann weiß ich, dass ich dafür abzahle und kann es nicht mehr da lassen. Ne? Und tatsächlich, dann rief mich eine Mutter an von einer Tochter, mit der meine befreundet war und sagte, wir verkaufen das Haus meiner Tante, hast du irgendwie, kennst du jemanden, der das haben will? Ich sag, ja, zeig's mir mal. Und ich habe das sehr, sehr günstig bekommen. Unten war ein Stall drin, oben war ein riesen Heuboden. Inzwischen sind das 4 bebaute Ebenen, wo wir mit unseren ganzen Kindern leben und unten noch eine Gästewohnung haben, wo der Stall war. Also es ist wirklich ein tolles Haus für uns. Aber das war wirklich eine göttliche Idee. Und auch, dass ich diesen Mut hatte, das war, weil ich jetzt Gott irgendwie, ich wusste, der liebt mich, der steht zu mir, der wird, wenn er so für dich sorgen kann, dann kann er das auch irgendwie anders. Ich lasse jetzt mein Geld für die Familie, für die Kinder und ich kaufe hier so ein Haus. Und, ja, das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich jeden Sonntag in die Kirche gerannt mit meinen Kindern. Und da saßen da wirklich nur so 3 Omas in der Bank und hinten so rüpelige Konfirmanden, die gar keinen Bock da drauf hatten. Und zu Weihnachten dachte ich, jetzt kommt ja vielleicht mal was Schönes von vorne. Inzwischen kannte ich ja die Weihnachtsgeschichte noch ein bisschen besser von dem, was ich gelesen habe und so. Und habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Da saßen da standen da die Konfirmanden, da war die Kirche ein bisschen voller. Ne? Weihnachten, kommen sie ja plötzlich alle. Und da standen die ganzen Konfirmanden, hatten eine Schweinemaske im Gesicht. Und da hieß dieses Stück, was die gespielt haben, der Weihnachtsmann. Und es handelte irgendwie von so einer Weihnachtsmann-Geschichte. Und ich habe gedacht, Gott, wo bist du bloß hier? Was ist denn mit deiner Kirche los? Ja. Und diese Verzweiflung habe ich Gott entgegengeschrien und ich habe ja jeden Morgen jetzt in diesem Andachtsbüchlein von Joyce Meyer gelesen und da stand plötzlich tatsächlich, wenn in deiner Gemeinde kein Leben ist oder wenn in ihrer Gemeinde kein Leben ist, dann suchen sie sich einen, der Leben ist, wenn da nur ein paar Omas sitzen und sonst kein Leben ist. Ne? Und ich denke, die spricht richtig in meine Situation hier rein, das ist ja der Hammer. Wo soll ich dann eine Gemeinde finden, in der Leben ist? Ja, ich hatte bis da noch nie was von Freikirchen gehört. Und man kann ja richtig mit Blindheit geschlagen sein, vor allen Dingen, wenn man nicht Gott gehört, sondern dem Feind gehört, dann ist das wirklich wie Tomaten auf den Augen für manche Sachen. Ich bin wirklich jeden Tag vorbeigefahren an einer riesigen Freikirche. Ich habe das nie gesehen. Verrückt, oder? Und dann las ich einen Artikel in der Zeitung über diese Freikirche und denke, das gibt's doch gar nicht. Da bist du jeden Tag dran vorbeigefahren und hast die nie gesehen. Dann ist wahrscheinlich das, dieses Dingen, wo ich immer dachte, das wäre eine Sekte, wo dich da deine Frau, die dir manchmal hilft mit den Kindern, schon x-mal eingeladen hat. Ne? Und ich bin dahin mit den Kindern und die so, du bist hier. Ne? Gebetserhörung. Ne? Also ich habe mitgekriegt, da gab es noch andere Leute, die für mich gebetet haben. Ne? Und dann habe ich da eine Predigt gehört, die hat mich aus den Socken gehauen. Erstmal war dort die Liebe pur. Die Menschen, die kamen mir mit einer Liebe entgegen. Es habe ich noch nicht erlebt. So viele Kinder, so viele Jugendliche, so viel Dynamik, die Lieder von vorne, die berührten mein Herz. Und diese Predigt, die handelte von einem Wellensittich im Käfig. Und dieser Käfig ist ein goldener Käfig. Und da sitzen dann so, sitzt dieser Wellensittich drin und guckt in den Spiegel und zupft sich immer so sein Gefieder und dreht sich nur um sich selbst in diesem Käfig und dreht sich nur um eins, kommt eigentlich nur, ne, es sitzt nur in diesem Käfig, wird immer fetter, weil er sich nur immer denkt, Futter, 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 wo kriege ich mehr Futter, Futter, Futter her? Ja, das ist schon der x-te Käfig, in dem er drin sitzt, ja, weil es ihm nur um Futter geht. Ja. Und ich denke aber, warum Käfig? Ne? Ja, so verhalten sich auch manche Christen. Die sind kraftlos, die sind unfrei, die sind gebunden, die rennen von einer Gemeinde zur anderen, nur um Futter, Futter, Futter zu kriegen, drehen sich aber, merken gar nicht, dass sie sich nur um sich selbst drehen. Ja? Und die kommen nicht in diese Freiheit, die sich Gott für sie wünscht, obwohl die Tür offen steht. Ja? Der Tür vom Käfig steht offen und die gehen da nicht raus. Und ich dachte, das will ich aber nicht. Ich habe gemerkt, ich bin immer noch gebunden, ich bin auch noch kraftlos, ich bin immer noch von meinen Emotionen und an diesem Mann immer noch irgendwie gebunden. Aber ich bin doch jetzt eigentlich auch Christ, aber kraftlos, so wie meine Mutter früher und jetzt ist er anders. Und was muss ich machen? Und dann sprach sie, Jesus ist die Tür. Jesus ist diese Tür in die Freiheit. Und ich will das auch. Und sie erklärte, dass Jesus da am Kreuz für uns eine Brücke gebaut hat zu Gott. Hat erklärt, dass er für unsere ganze Scham, für unser ganzes Unvermögen, für unsere Schuld, für unsere ganzen Versagen, für unsere Ängste, dass er da am Kreuz einen Tausch vollzogen hat. Gott selbst ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt und hat Menschgestalt angenommen und hat alles durchlitten, was wir durchleiden, um uns zu zeigen, ich verstehe euch, hey, ich gehe durch auch dies durch und am Kreuz habe ich all diese Demütigung ertragen, die du ertragen hast. Ich habe das alles durchgemacht, ja, weil ich dir einfach zeigen will, ich verstehe dich, ich gehe mit dir zusammen durch all das durch, was hier in dieser Welt geschieht, ja. Warum das so ist in dieser gefallenen Welt, ist noch eine ganz andere Sache, das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist der Feind. Das hat mit der Schöpfungsgeschichte wieder was zu tun. Aber das wird man verstehen lernen, wenn man sich auf Gott einlässt, ja. Und es ist so interessant, wie plötzlich meine Schuppen von den Augen fielen und ich erkannte, jawohl, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche das, dass jemand meine Angst nimmt, meine Schuld nimmt, mein Versagen nimmt, meine Schwachheiten auf sich nimmt. Und diesen Tausch am Kreuz, darauf will ich mich auch einlassen. Und ich habe ja gesagt. Ich habe gesagt, okay, wenn du sagst, wir Menschen brauchen einen Sündenbock, ja, weil wir sonst nicht in diese Freiheit kommen. Wir müssen immer einen Schuldigen finden. Ja, der hat Schuld. Ich habe ja wirklich allen die Schuld gegeben dafür. Meine Eltern, da. Wir brauchen das. Und du bist jetzt selbst Mensch geworden, Gott, um für uns der Sündenbock zu sein, damit wir frei sind. Dann will ich das jetzt auch. Und ich habe wirklich mein Leben in Jesu Hände gelegt. Ich habe gesagt, ich möchte in diese Freiheit kommen. Und da ist schon mal ganz viel von mir gefallen. Ich habe plötzlich erkannt, wie groß mein eigener Schuldanteil war, wie viele Menschen ich eigentlich bitten muss, mir zu vergeben, was ich ihnen angetan habe. Meinem Ex-Mann, den ich immer eigentlich durch mein Gezeter in die Kneipe getrieben habe. Allen möglichen Leuten, meinen Ex-Schwiegereltern, allen möglichen Leuten. Ich habe erst mal gemerkt, wie egozentrisch ich war, wie verbittert ich aber auch im Herzen war. Wisst ihr, durch eine andere Predigt von der Frau am Jakobsbrunnen, in Johannes 4, im Johannesevangelium, da ist nochmal die ganze Bitterkeit aus meinem Herzen gegangen, weil ich habe ja so einen Hass auf Männer mittlerweile entwickelt. Ich habe gedacht, die sind alle Schweine und das war wie so ein innerer Schwur. Und da ist eine Geschichte, wie eine Frau ihre Kamele tränken will und die geht zu einer Zeit an diesen Brunnen, wo sie keiner sah, weil sie sich so geschämt hatte. Und da saß plötzlich Jesus und er sagt, gib mir von dem Wasser zu trinken. Und sie sagt, wie du? Du bist doch ein Rabbi, du gehörst doch gar nicht zu meinem Volk und du redest mit mir. Ich bin doch nichts wert, so ungefähr. Und er sagte, doch, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten um Wasser und ich würde dir lebendiges Wasser geben, ja, wie das lebendige Buch, was ich auch von meiner Mutter geschenkt habe. Und es wird dich zu einer Quelle der Freude führen, es wird dich in dieses ewige Leben führen, dich wird nimmer mehr dürsten. Das hat er ihr angeboten, du wirst nie mehr Durst haben zu dieser Frau. Und dann sagte er ihr noch, ich kenne dich ganz genau. Ich weiß alles von dir. Du hattest 5 Männer und der, mit dem du jetzt zusammen bist, mit dem bist du nicht mal verheiratet. Und diese Frau, die dachte, das gibt's gar nicht. Der weiß alles von mir, verurteilt mich gar nicht, macht mir nur Angebote und zeigt mir, wie sehr er mich liebt. Und da habe ich gemerkt, wenn Gott so ist, und Gott ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Gott hat sich offenbart in Jesus Christus, um uns zu zeigen, wie er wirklich ist. Ja, er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. All die falschen Gottesbilder, die du vielleicht hattest, weil dich jemand missbraucht hat, weil dich jemand vernachlässigt hat. Ich bin anders. Oder weil du im Alten Testament Geschichten gelesen hast, mit denen du nicht klarkamst. Ja? Ich bin anders, ich bin Jesus. Ich bin so wie Jesus. Schau Jesus an und du weißt, wie ich bin. Ich sterbe für meine Feinde. Ich trage nichts nach. Ich bin anders. Ich bin die Liebe pur. Ja? Und das war für mich so unglaublich. Und ich habe gedacht, wenn ich so geliebt werde, so bedingungslos geliebt werde, ja, dass er für mich starb, als ich noch sein Feind war, so steht es auch geschrieben, ja, dann kann ich nicht anderen noch verbittert sein und unvergeben sein. Und ich konnte das loslassen und ich konnte allen Männern vergeben, ich konnte dem Mann vergeben, der mich missbraucht hatte. Und das war aber ein Prozess, ja. Und das war heilsam. Und ich bin in eine Freiheit gekommen, wie ich sie mir nie habe zuvor vorstellen können. Wisst ihr, ich habe erkannt, nur verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Niemand nimmt sich als kleiner Junge vor, ich werde mal einer, der so ein Mädchen missbraucht. Nein. Und ich habe dann noch dieses Erlebnis der Geistestaufe gehabt, also dass ich einfach merkte, ich bin immer noch schwach, immer noch von meinen Emotionen hin und her getrieben und habe mich ausgestreckt in meiner Küche, weil ich im Korintherbrief gelesen habe, 1. Korinther 12 bis 13 über die Geistesgaben, und in meiner Gemeinde gab's das nicht. Da haben die nicht mehr dran geglaubt, dass es diese Gaben heute noch gibt. Es gibt tatsächlich freie Gemeinden, da glaubt man nicht mehr daran. Und ich habe mir gedacht, warum glauben die nicht mehr daran? Und ich habe mich einfach ausgestreckt nach diesen Gaben. Und da gab es auch diese Gabe, die wollte ich haben, von Sprachengebet, weil da stand, es dient der eigenen Erbauung, ja, dass Gott dann mit dir redet, Geheimnisse, und es erbaut dich wieder. Und ich denke, wenn ich emotional immer noch so hin und her gerissen bin, brauche ich diese Gabe, damit ich meinen Kindern dienen kann, damit ich meiner Gemeinde dienen kann, damit ich wirklich in diese Kraft komme, wie sie auch Pfingsten beschrieben wurde, als der Heilige Geist auf sie fiel, auf alle. Und dann habe ich dieses Geschenk auch bekommen und ich konnte dienen in einer völlig neuen Power und in einer völlig neuen Kraft. Und ich kann euch einfach nur sagen, dieses Leben mit Jesus, das ist so faszinierend, ja, dass ich, wie ich vorhin schon sagte, plötzlich gibt er mir diese Idee, mach solche Trampolinkurse, ja. Die Leute in der Welt, die brauchen Jesus, die brauchen seine Heilungskraft, ja. Und ich darf solche Wunder erleben, wie ich es euch vorhin erzählt habe. Ich darf erleben, wie Leute zu mir kommen, die Beratung, auch zu mir und meinem Mann, ja. Ich durfte so heil werden in meinem Herzen, dass ich wirklich auf Gottes Wunsch eingegangen bin, weil es war Gottes Wunsch. Er sagte mir durch einen Mann, einen Propheten, du sollst verkündigen. Und ich sage, wie soll das gehen? Ja, ich werde dir einen Mann an deine Seite stellen. Und und dann hat er mein Herz geheilt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin wieder bereit für einen Mann. Aber Herr, ich schreibe dir jetzt auf, wie der sein soll. Das soll ein Bibellehrer sein, weil ich will von dem lernen. Ich kann ja hier mit meinen 4 Kindern nicht auf eine Bibelschule gehen. Das soll ein, ja, Bibellehrer oder Pastor sein, jedenfalls einer, der richtig Ahnung hat. Und ich möchte, dass der musikalisch ist, weil ich so gerne singe und mit ihm Lobpreis machen. Ich möchte mit ihm gemeinsam Dienst leiten. Und Vater, er soll der beste Vater für meine Kinder sein. Er soll wirklich eine Erstattung sein für alles, was die durchgemacht haben mit mir. Er soll einer sein, den du schickst, dass ich Wiederherstellung hier erlebe, was meinen Kindern zugestoßen ist, weil es war auch nicht ohne, sag ich euch, wie mein Ex-Mann die behandelt hat, dann alles vor den Kindern auch immer, und es war schlimm. Und ich sag, meine Kinder solchen Streifen durch mich gegangen, durch meine Unfähigkeit. Und ich sage, bitte Herr, schicke mir diesen Mann. Und auch das hat er erfüllt. Ich habe nämlich im Psalm 37, Vers 4 gelesen, hab deine Freude an mir und ich werde dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich hatte so eine Freude an Gott, das glaubt ihr gar nicht. Und ich habe daran geglaubt, dass er mir geben wird, was er mir aufs Herz legt. Und er hat mir diesen Mann gegeben. Mein Mann hat auf der Bibelschule Beröa unterrichtet als Lehrer. Er ist Bibellehrer. Er ist seit vielen Jahren Pastor beim BFP. Zwischenzeitlich ist er durch viel Zerbruch gegangen. Aber auch dafür habe ich gebetet, schenkt mir einen wie David, der durch viel Zerbruch gegangen ist, damit er meinen Zerbruch versteht, damit sein Herz weich geworden ist. Ich wollte nicht irgendwie so einen gesetzlichen Typen haben, ja, der irgendwo mit der Keule überall drauf haut. Da gibt es leider auch viele Pastoren. Aber erst wenn sie durch die Tiefe gegangen sind, dass sie nichts mehr haben, nicht mehr diese Sehnsucht nach Bestätigung in sich oder so, dass sie wirklich wissen, es geht nur noch um einen, ja. Das kriegt man erst, wenn man selber zerbrochen wurde. Und diesen Mann hat mir Gott geschenkt. Einer, der selbst durch Zerbruch gegangen ist. Der beste Vater für meine Kinder. Mit dem ich zusammen nochmal Kinder kriegen durfte. Dass ich wirklich kinderreich wurde. Ja, es ist einfach nur ein Segen, dass wir heute diese Sachen auch leiten können gemeinsam. Dass wir heute Menschen helfen können, unserer Beratungsstelle, die wir haben. Und zu uns kommen Menschen, die christliche Einrichtungen leiten, die durch Zerbruch gehen. Die durch Ehekrisen gehen. Die völlig aus der Bahn geworfen werden, im geistigen Dienst auch, weil der Feind auch sie attackiert und angreift. Und wir dürfen erleben, wie sie zum ersten Mal so von Gottes Gnade berührt werden, dass sie anfangen umzudenken. Und plötzlich dürfen wir eine Wiederauferstehung erleben, wie Ehen geheilt werden, manche Ehen aber auch nicht, aber wie Gott etwas Neues schafft. Ja? Das ist so unglaublich, was Gott da tut. Und ich darf heute staunen, ja, meine Geschichte ist nicht nur in diesem kleinen Buch, Wahre Geschichten aus Nordrhein-Westfalen erschienen, das ist jetzt auch, wird aufgenommen in dem Zeugnisbuch vom ERF, wo auch im Januar eine Sendung von Mensch Gott erstellt wurde über diese Abhängigkeitsgeschichte. Vor 4 Jahren wurde der erste Film gedreht von Club 700, der auf Bibel TV gelaufen ist, so eine Ostergeschichte. Und jetzt kommt immer unter Ich und meine Ehe, kommt ständig im Bibel TV, das ganze Jahr schon, jetzt im Oktober am 24. auch schon wieder meine Geschichte. Und ich staune immer über Gott, dass er so einen Mist eines Lebens gebrauchen kann, um Dünger für andere zu machen, dass er Scherben eines Lebens gebrauchen kann, um die schönsten Mosaike zu zaubern. Das kann nur unser Gott. Und egal wie dein Leben gerade aussieht, egal durch was du durchgehst, ja, halte an diesem Vertrauen fest, wirf es nicht weg. Es gibt da einen Gott, der gerne wiederherstellt, der dich liebt und dem du wichtig bist. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ich habe keine richtige Gabe, ich kann nur beten, ich kann nichts richtig. Ja, ich bin eigentlich, ich wünsche mir wie dein Vater, ja, mein Vater ist übrigens Pastor Großkopp, heißt er, und meine Mutter hat inzwischen geheiratet, einen tollen Mann, und heißt Mama Meier, so nennen wir sie immer, sie heißt jetzt Meier, und die hat richtig drunter gelitten, dass sie nur die Gabe der Fürbitte hat, ja. Und ich sag, du Mama, egal, ob ein Pastor Großkopp oder ich, wir könnten nie vorne stehen und predigen. Mein Vater predigt heute auch ganz anders übrigens als früher. Der ist auch durch was durchgegangen. Es ist echt ein Geschenk. Auf jeden Fall, ich sage, wir könnten das nie, wenn es nicht Menschen gäbe wie dich, die dafür beten. Und ich glaube, dass ich mal später deine Trophäe tragen werde, als Dankeschön für deine Gebete und du dafür mächtig im Himmel geehrt wirst. Und ihr glaubt es nicht, der eigene Prophet im Haus taugt ja nichts, ne? Und ich habe leider dieses Andachtsbuch nicht bei. Aber ich habe an dem Tag ein Andachtsbuch aus dem Briefkasten geholt, was ich mir bestellt hatte. Und als erstes schlage ich immer auf, was beim Geburtstag drin steht, ja? Ich weiß nicht, ob das auch jemand von euch macht, aber ich hatte ja vorgestern Geburtstag und dann lese ich so mal beim 17. Oktober. Ihr könnt gerne, wenn ihr dieses Andachtsbuch von Koppeland Bau dich auf mal in die Hände kriegt, ich habe es leider vergessen zu Hause, mal gucken, was da als Überschrift steht. Da steht tatsächlich Bruder Großkopf, Mama Meier und du. Als Überschrift. Wirklich. Ich dachte, ich gucke meinen Augen nicht. Und dann steht da 2. Timotheus, wie wichtig es ist, dass Menschen beten und dass diese ganzen Dienste es überhaupt nicht geben würde, wenn da nicht Beter da hinten stehen und wenn Mama Meier nicht so gebetet hätte für Bruder Großkopf und für mich, steht dann da von Koppele, dann würde das heute, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, die Namen und das gibt's doch gar nicht. Ich habe sofort meine Mutter angerufen, habt ihr das erzählt, und meine Mutter ist seitdem so eine Fürbitterin, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die hat das so angenommen, diesen Dienst, weil sie wusste, wie wichtig das Gott ist. Und ich will nur sagen, wir haben einen so persönlichen Gott, der kennt uns, der weiß, was wir brauchen, dass er sogar die Namen dort, ja? Und ich habe vorhin über die Bedeutung von Namen gesprochen, ja? Unser erstes Pflegekind, was wir aufgenommen haben, heißt Marek Raphael Amaro. Und diese Mutter hat ihr Kind vernachlässigt bis zum geht nicht mehr. Und das Kind war so gestört, ja, wenn ihr jetzt demnächst mal in Kinos läuft, der Systemsprenger, wenn ihr das mal guckt, ja, wie diese Kinder ausrasten und überhaupt nicht in dieses System zu integrieren sind, so ein Kind hat Gott uns angeschenkt. Und dieser Name hat eine Prophetie. Marek ist der zarte Junge, der kam ganz zart zu uns. Amaro ist die Bitterkeit und Raphael heißt Gott heilt. Marek, Raphael, Amaro. Gott heilt die Bitterkeit dieses zarten Jungen. Und wenn wir diese Prophetie von Gott nicht bekommen hätten, wären wir manchmal verzweifelt. Und wir haben traumatisierte Pflegekinder aufgenommen bei uns zu Hause, wo das Jugendamt gesagt hat, das geht nicht, das können Sie nicht, das schaffen Sie nicht. Sie sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und wir machen nicht mehr als ein schwer traumatisiertes Kind pro Pflegefamilie. Aber wir haben diesem Jugendamt gesagt, Sie vergessen eins, wir schöpfen aus einer Quelle, die nie versiegt. Wir haben einen Gott, der gesagt hat, wenn du mich um Weisheit bittest, werde ich sie dir geben. Ich werde dich nie hängen lassen. Und wir wissen genau, wohin wir mit unseren Lasten gehen können, wer sie für uns trägt. Ja, sie vergessen, dass diese Kraft sehr groß ist. Und dann gucken die uns an und sagen, okay, wir ziehen uns nochmal zur Beratung zurück. Und dann haben sie das gemacht, dass wir auch drei Geschwisterkinder, die voneinander getrennt werden sollten, behalten durften, die schwer traumatisiert waren. Ich kann euch nur sagen, die verhalten sich so, dass es zum Verzweifeln ist. Und wenn ihr diesen Kinofilm, der jetzt überall durch die Kinos geht, der Systemsprenger mal guckt, der ist schockierend, weil der so viel Hoffnungslosigkeit zeigt, der Erzieher, der Betreuer, der Eltern, ja. Aber ich weiß nicht, warum ich das hier sagen soll. Gott hat uns aufs Herz gelegt, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Es gibt viel zu wenig gläubige Christen, die diesen Dienst nicht sehen oder die Angst davor haben. Aber ich sage euch eins, wenn Gott die Liebe selbst nicht in die Herzen dieser Kinder kommt und wenn wir nicht uns erbarmen und diese Kinder aufnehmen, wir, wo Jesus sagt, er wohnt in uns, er, der Weg, die Wahrheit und das Leben, wer soll es sonst tun? Und vielleicht hat Gott zum einen oder anderen heute hier gesprochen. Ich würde es mir wünschen. Ich komme jetzt zum Ende. Ich könnte immer so weiter erzählen, aber die Zeit ist so fortgeschritten, dass ich jetzt einfach nur noch am Ende ein Gebet sprechen möchte mit euch allen. Und es wäre schön, wenn, egal ob ihr zu Gott schon gehört oder nicht, wenn wir einfach alle dazu aufstehen, wenn ihr dazu aufstehen könntet. Und ich möchte ein Gebet sprechen und im Stillen kann jeder für sich mitbeten, Gott hört das, weil er kann im Gegensatz zum Feind in unsere Gedanken gucken und er sieht unser Herz und er sieht auch, wenn du für dich das Amen dazu gibst, ja. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich siehst, dass ich dir wichtig bin, dass du mich kennst und dass du sagst, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich heute hierher geholt, darum habe ich dich aus lauter Gnade hierher gezogen, damit ich dir das sagen kann. Hier und heute, du bist mir wichtig. Jeder Augenblick aus meinen Augen ist ein liebender Blick auf dich. Ich möchte, dass du von heute an, wenn du in die Natur guckst, meine Liebe entdeckst, dass du siehst, dass ich das alles für dich bereitet habe. Ich möchte, dass dein Herz voller Dankbarkeit wird, dass du auf die Dinge guckst, die ich dir geschenkt habe und nicht immer auf die Dinge, die du nicht hast. Und dass du mich kennenlernst, dass du erkennst, wie freundlich ich bin, wie gut ich bin, dass du mich anrufst in deinen Notzeiten und merkst, ich errette dich daraus. Ich bin der wahre Tröster. Du brauchst nicht Trost durch andere, nicht ans Telefon sofort rennen, sondern ich bin da. Ich bin nie weg und ich wende mich auch niemals von dir ab. Egal wie schlimm du gesündigt hast, egal wie verdammt und angeklagt du dich fühlst, ich wende mich niemals von dir ab. Und ich möchte dir heute einfach sagen, komm zu mir, mein Kind. Ich warte schon so lange auf dich. Ich stehe hier mit ausgebreiteten Armen. Ich habe für dich den Himmel aufgetan am Kreuz, damit auch du ewiges Leben hast. Und ich bitte dich, komm zu mir. Komm zu mir in meine Arme. Und ich werde dir ein Leben geben, wie du es dir erhoffst. Eine Zukunft geben, wie du sie dir erhoffst. So steht es in Jesaja 29, Vers 11, oder Jeremia, sorry, es steht da, dass Gott euch Zukunft und Hoffnung geben möchte. Himmlischer Vater, und ich stehe hier und ich nehme dieses Geschenk an und ich bitte dich, komm in mein Leben, komm mit dieser Liebe, mit dieser Kraft, wie sie Marit erfahren hat. Ich möchte dir auch dann ganz gehören. Ich mache heute hier dieses Wagnis, dich in mein Leben einzuladen. Lebe du mein Leben. Werde du der Regisseur meines Lebens. Spiel nicht nur irgendeine Rolle. Ich möchte nicht in diesem Käfig sein und nur Futter, Futter, Futter. Ich möchte einfach auch für dich leben und für dich da sein. Gib mir Ideen. Zeige mir, was ich tun kann, damit ich dieses Leben in der Fülle bekommen kann, wo wirklich deine Liebe hindurchfließen kann zu anderen hin, sodass ich wirklich ein lebendiges Leben führen kann, nicht wie dieser Wellensittich dort, immer ich mich im Kreis drehe. Und komm in mein Leben und führe mich in diese Fülle, die du für mich vorgesehen hast. Danke. Danke, dass du für all meine Schuld gestorben bist und dass ich die nicht mehr selbst tragen muss. Amen.